Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Mit Doreen Herbe. Immer samstags zwischen 3 und 5 sprechen wir hier mit einem Expertenfachmann über ein ganz bestimmtes Thema und geben Ihnen die besten Infos dazu. Heute geht es um Erste Hilfe. Jetzt mal ehrlich, wie viel wissen Sie noch von Ihrem letzten Erste-Hilfe-Kurs? Meiner ist jedenfalls Ewigkeiten her, bestimmt 15, 20 Jahre. Deshalb weiß ich gar nicht mehr, ob ich es noch könnte. Ihnen geht es da vielleicht ähnlich. Deshalb wollen wir heute gemeinsam unser Erste-Hilfe-Wissen auffrischen. Zusammen mit Michael Köhler. Er ist Landesausbilder Erste Hilfe beim Deutschen Roten Kreuz. Grüße Sie.
Guten Tag, Doreen. Ich danke Ihnen für die Einladung.
Gibt es denn eigentlich einen guten Zeitpunkt, wann ich mal so einen Auffrischungskurs machen sollte?
Je öfter man natürlich so einen Kurs macht, desto besser setzt sich natürlich auch das Wissen fest. Aber Vorgaben sind ja erstmal so, dass wenn man Ersthelfer im Betrieb ist, man alle 2 Jahre aufgefordert wird, einen Auffrischungskurs zu machen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, spätestens so nach 5 Jahren wäre es dann schon mal sinnvoll, um auch auf dem neuesten Stand zu sein, weil sich ja immer mal ein paar Kleinigkeiten ändern. Und so hat man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit, als wenn es dann 15 oder 20 Jahre sind.
Dass wir plötzlich in eine Situation kommen, wo wir Erste Hilfe leisten müssen, das kann uns wirklich immer und überall passieren. Ich bin letztens nach Feierabend zum Beispiel mit dem Auto nach Hause, stehe an der Kreuzung, an der roten Ampel und sehe, wie ein Kleintransporter aus der Gegenrichtung kommt, links abbiegt und dabei einen Fahrradfahrer erfasst. War ganz schlimm. Ich war total geschockt und dann aber auch leicht panisch, weil ich einfach so unsicher war, wie ich jetzt am besten helfen kann, schließlich will man es ja auch für den Verletzten nicht noch schlimmer machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Gefühl der Überforderung und der Unsicherheit ganz, ganz viele haben in dieser Situation. Was mache ich dann? Also wie schaffe ich das, irgendwie ins Handeln zu kommen?
Also grundsätzlich hilft natürlich immer Wissen. Ja, je mehr ich über einen bestimmten Bereich weiß, desto sicherer agiere ich vielleicht dann auch in einer solchen Situation, was nicht heißt, dass man davor nicht gefeit ist. Sondern es kann natürlich immer passieren, je schlimmer die Situation und die Verletzungen dann auch sind. Aber es hilft natürlich, sich regelmäßig damit auseinanderzusetzen. Und im Endeffekt ist immer ganz, ganz wichtig, sich daran zu erinnern, dass es in Deutschland ein System gibt, wo Leute arbeiten, die mir helfen können, die das können, nämlich der Notruf. Mhm. Und wenn man sich einfach nur daran erinnert und sagt, nee, der braucht jetzt ärztliche Versorgung,
Unterstützung, ja. Mhm.
Dann setzen Sie den Notruf ab und dann haben Sie alles getan, was man rechtlich in der Ersten Hilfe in Deutschland erstmal auch schon tun muss. Sie sind verpflichtet, den Notruf abzusetzen und alles andere, da handeln Sie nach dem, was Sie sich zutrauen und was Sie noch wissen.
Also das Erste, was ich machen kann in einer Notfallsituation, immer der Notruf.
Richtig.
Also wir müssen da am Unfallort nicht alleine durch diese Situation, auch gerade wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jemanden wiederbeleben müssen, es gibt da immer jemanden in der Rettungsstelle, der uns da durchbringt.
Richtig, auch über den Notruf oder über das Telefon werden auch ganz, ganz viele Erste-Hilfe-Situationen und Techniken auch angeleitet. Das heißt, sie werden dann auch angeleitet. Da wird man gesagt, passen Sie auf, ich erkläre Ihnen, was Sie machen sollen. Führen Sie bitte das und das durch. Und man muss nicht alles wissen. Man muss nur bereit sein, es durchzuführen. Und ich glaube, das geht uns ja allen so. Wir wollen ja eigentlich anderen Leuten helfen. Wir könnten ja selber mal die Hilfe brauchen.
Renata aus Johannisthal hat auch Erste-Hilfe geleistet.
Ich musste einmal in der S-Bahn Hilfe leisten. Ja, ich musste einfach eine, die umgefallen ist, beruhigen und ihr wieder aufhelfen und fand mich in der S-Bahn da ganz alleine an dieser Stelle. Und da hat mir auch schon das Herz geklopft. Ich weiß jetzt nicht, was da gewesen wäre, wenn das nun wirklich eine Herzgeschichte oder so gewesen wäre. Die ist einfach nur umgefallen. Und da musste ich eingreifen. Und das habe ich auch gerne getan und mich über mich gewundert, dass ich das so konnte.
Wahnsinn, wie man über sich hinauswachsen kann, ne? Wie
ja,
Renate das
aber
gemacht
genau,
hat.
Aber genau so.
Mutig auch.
Genau so ist es richtig, einfach mal was zu machen. Es sind viele Sachen, die man ja auch im normalen menschlichen Umgang dann auch kann. Erste Hilfe ist zum großen Teil gesunder Menschenverstand, nur nochmal theoretisch und praktisch in einem Kurs wiederholt. Also was Sie sowieso machen würden. Und hier genau richtig, hier war jetzt nur, weil sie sich alleine fühlte, auch da sich ruhig mal trauen, Leute anzusprechen. Es ist ja nicht immer so, dass die alle ignorant sind, sondern wie Sie eben gerade gesagt haben, viele sind auch so ein bisschen hilflos. Wenn ich jetzt aber sage, passen Sie auf, der Herr da in dem roten T-Shirt am Eingang, weiß ich nicht, setzen Sie mal bitte den Notruf ab oder sorgen Sie mal für irgendwas oder kommen Sie mal her, helfen Sie mir mal, die Dame wieder auf den Sitz zu setzen, dann wird die Person das machen, weil er weiß, okay, ja, ich habe eine Aufgabe. Also auch da trauen, einfach Leute mal anzuleiten.
Es gibt ganz viele, die verunsichert sind, wenn es drauf ankommt, wenn sie Erste Hilfe leisten müssen. was auch daran liegen könnte, dass es seit Ewigkeiten irgendwelche Sachen über die Erste Hilfe gibt, verbreitet werden, die so eigentlich gar nicht stimmen. Deshalb lassen Sie uns mal mit ein paar Mythen schnell mal ausräumen. Erster Mythos, eine verletzte Person immer in stabile Seitenlage legen?
Das hängt ein bisschen davon ab, was heißt ein bisschen davon ab, wie der Zustand ist. Die stabile Seitenlage wird generell nur dann gemacht, wenn die Person bewusstlos ist und selbstständig atmen kann. Ansonsten, wenn die Person bei Bewusstsein ist, brauche ich und macht man auch keine stabile Seitenlage, sondern dann lagert man die Person in der Schonhaltung, also so wie es für die Person am besten und am schmerzfreiesten ist. Ja, und wenn die Person bewusstlos wäre und nicht atmen würde, wären wir dann bei der Reanimation.
Knochenbrüche sofort schienen, etwa mit einem Ast aus dem Wald, sieht man oft in Hollywood-Filmen.
Genau. Es ist natürlich immer schwierig, so schnell an den Ast zu kommen. Grundsätzlich sollte man versuchen, den Bruch oder die Extremität, die gebrochen ist, zu stabilisieren. Aber dafür muss ich jetzt nicht mit dem Taschenmesser irgendwo Stöcke abschneiden, sondern man nimmt auch einfach einen Pullover oder eine Jacke, die man zusammenrollt und auf die Außenseite bei den Beinen zum Beispiel legt, sodass der Fuß nicht nach außen kippen kann. Und damit ist das Bein schon stabilisiert und ich nehme damit der Person zum einen Muskeltätigkeit ab und damit auch sehr viel Schmerzen.
Lassen Sie uns jetzt Britta hören aus Hamburg. Sie hat uns angerufen, sie hat was Dramatisches erlebt.
Ja, das Expertenthema spricht mich doch sehr an, weil ich musste leider eine ganz traurige Erfahrung machen. Im Oktober letzten Jahres hatte mein Mann einen Herzinfarkt, was ich durch ein Schmerzensschrei von ihm, dadurch bin ich wach geworden und habe dann wirklich versucht, bis der Rettungsdienst kam, das war etwas über eine Viertelstunde versucht, meinen Mann mit Herzdruckmassage wieder zu beleben und es hat nicht geklappt. Jetzt ist auch so ein bisschen meine Frage ans Expertenteam. Macht es jetzt Sinn, dass ich vielleicht auch nochmal einen Kursus für Erste Hilfe belege, weil dieses Trauma, was man ja jetzt doch hat, wenn man seinen Partner nicht retten konnte und er verstirbt, man hat dann doch Angst beim nächsten Mal, wenn man vielleicht wieder in eine Situation kommt, etwas falsch zu machen. Macht es jetzt Sinn, nochmal einen Kursus zu machen? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Vielen Dank.
Herr Köhler, was sagen Sie? Es ist natürlich unfassbar, was sie erlebt hat. Ne?
Also, es ist total traurig und ich denke, wir fühlen da absolut mit der Hörerin. Aber ich würde jetzt auch sagen, sie hat ja alles richtig gemacht in der Ersten Hilfe. Sie hat sofort mit der Herzdruckmassage begonnen und hat versucht, ihren Mann damit zu retten. Also ich kann dann nur zusprechen, dass es genau das Richtige war. Ich wünschte auch, dass die Erste Hilfe immer so enden würde, dass man die Person retten kann. Das ist aber leider halt nicht immer so, weil man auch nicht weiß, was für Vorerkrankungen sind, was für Situationen, was für Verletzungen dann auch in dem Falle da sind. Und es gibt halt leider auch Personen, die kann man mit der Ersten Hilfe gar nicht retten, so viel man auch versucht. Und das kann vielleicht auch der Rettungssanitäter und die Notärztin dann auch nicht. Also von daher möchte ich der Dame dann sehr, sehr viel Zuspruch geben und sagen, sie hat alles richtig gemacht. Und zu der Frage, ob sie wieder in einen Kurs gehen sollte wegen des Traumas. Natürlich ist es sinnvoll, das dann auch aufzufrischen, weil man jetzt vielleicht dann auch merkt, dass es sehr, sehr wichtig ist. Ich würde ihr aber raten, so lange für sich zu warten, bis sie dann auch weiß, dass sie bei dem Thema auch im Kurs dran teilnehmen kann und nicht dann wie so ein Flashback hat oder dann vielleicht auch in Tränen ausbricht und sagt, sie kann vielleicht genau diese Übung dann nicht machen. Es kommt in den Kursen immer mal wieder vor, dass man jemand hat, der Traumata erlitten hat. Und da gibt es auch Möglichkeiten und alle Erste-Hilfe-Ausbilder, nicht nur beim Roten Kreuz, ich denke auch, hier spreche ich für alle Hilfsorganisationen, sind da auch speziell geschult, dass man dann weiß, wie man mit dem Teilnehmer, mit der Teilnehmerin umgeht. Aber es läuft meistens darauf hinaus, dass dieser Themenbereich dann für die Teilnehmerin, für den Teilnehmer ausgespart werden muss, weil sie gar nicht psychisch auch gar nicht in der Lage sind. Mhm. Aber natürlich ist es sinnvoll, das immer wieder aufzufrischen, um weiterhin anderen Menschen auch helfen zu können.
Was sind Symptome? Welche Anzeichen gibt es für einen Herzinfarkt? Die sind ja immer nicht ganz so eindeutig.
Richtig, aber die typischen Anzeichen sind so Kaltschweißigkeit, die Leute dann haben. Häufig dann auch ausstrahlende Schmerzen in den häufig linken Arm oder in die linke Schulter. Das kann aber auch der rechte Arm sein, also Schmerzen im Arm. So ein Druckgefühl auf der Brust, die gehen wir mal an, dass halt, als wenn jemand drauf sitzen würde. Und eine Kurzatmigkeit, das sind so die typischen.
Was ist dann zu tun?
Wichtig ist immer, wenn Sie den Verdacht haben, dass es sich vielleicht um einen Herzinfarkt handeln könnte, dass Sie auf jeden Fall den Notruf absetzen, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und auch hier versuchen, die Person aufrecht zu lagern, also hinzusetzen oder irgendwo gegenzulehnen, wie ein Baum, eine Mauer oder was auch immer, dass auch hier das Herz von dem Blutstrom entlastet wird. Und halten Sie auch hier die Person warm, also wieder Wärme halt mit Pullover, Jacke, Decke, was auch immer.
Hans-Jürgen aus Reiningendorf hat uns angerufen. Grüße Sie.
Ja, grüß Sie auch.
Sie haben Ihren Tennisfreund gerettet, der auch einen Herzinfarkt hatte. Erzählen Sie ganz kurz.
Ja, es war also so, dass wir gar nicht genau wussten, was ihm passierte. Er wurde ohnmächtig, rutschte von dem Stuhl herunter, auf dem er gesessen hatte. Keiner wusste genau Bescheid. Meine eigenen Erfahrungen resultieren aus meiner Führerscheinprüfung. Also nicht als es sehr lange her. Ich habe ganz versucht, auch durch Herzdruckmassage dem Freund zu helfen. Mhm. Ich habe lange pumpen müssen. Um mich herum waren ja auch noch viele andere, aber alle waren so ziemlich konsterniert über den Vorgang, dass dem Freund eben so etwas passierte. Der war ohnmächtig. Also wir haben vorher nichts erkannt.
Und Sie konnten ihm aber helfen?
Ja, Gott sei Dank. Also die Feuerwehr kam nicht allzu schnell, obwohl das gar nicht so weit entfernt ist. Aber sie war dann da und die Retter dann haben lange, eine halbe Stunde und länger, ihm mit Infusionen und was da alles gemacht und unternommen wird, geholfen. Und er hat diesen Infarkt 6 Jahre überlebt. Mhm. Also wir haben dann...
Es ist schwer. Es ist schwer, darüber zu reden. Wir sind da ganz bei Ihnen. Das ist nicht einfach. 6 Jahre später
hat es nicht mehr geschafft. In der wir dann weiterhin in unserem Winterbetrieb spielten, dann noch einmal passiert. Mhm. Genau das Gleiche hat sich wiederholt abgespielt. Wieder die Kameraden, die damals dabei waren, waren auch da dabei. Und da konnte man ihm leider nicht mehr helfen.
Aber Sie haben alles getan, oder Herr Köhler?
Absolut richtig.
Ja, was man machen konnte.
Wenn man es jetzt positiv, dann auch das Positive rauszieht. Sie haben Ihrem Freund 6 Jahre geschenkt. Wenn niemand da gewesen wäre, hätte er den ersten schon nicht überlebt. Ja. Und das ist das, was Erste Hilfe eben ausmacht. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, das Herz wird auch 6 Jahre älter. Und die Erkrankungen, die Vorerkrankungen, die da sind, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Es gibt manchmal Situationen, da kann man mit der Ersten Hilfe dann eben nichts mehr machen. Ja. Da müssen dann Spezialisten ran und wie schnell die dann da sind. Bei der Feuerwehr, um da auch nochmal eine Bresche zu schlagen, es kommt ja immer darauf an, wenn die nächste Wache leer ist, obwohl sie um die Ecke ist, dann müssen die halt einen etwas längeren Anfahrtsweg in Kauf nehmen und die versuchen auch so schnell wie möglich da zu sein. Es war jetzt, wie gesagt, aber das ist halt auch immer, was viele nicht so wissen, dass ja nicht jede Wache immer sofort besetzt ist. Aber wie gesagt, Sie haben Ihrem Freund 6 Jahre geschenkt. Hervorragend.
Das habe ich
da
auch.
Da sind
so
wir sehr beeindruckt. Wirklich, Hans-Jürgen. Sehr, sehr beeindruckt. Hans-Jürgen, vielen, vielen Dank, dass Sie diese Erfahrung mit uns geteilt haben. Ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Danke sehr.
Danke gleichfalls. Tschüss.
Und das ist eine wirklich ganz dramatische Geschichte, die meine Kollegin Natascha Zieslak erlebt hat. Leider ohne Happy End. Sie ist nämlich beim Schwimmen im Teufelssee oder hat miterlebt beim Schwimmen im Teufelssee, wie eine Person unmittelbar neben ihr ertrunken ist. Natascha.
Mir ist ein Mann aufgefallen, als ich rausgeschwommen bin im Teufelssee. Es war so ganz früh morgens an einem Samstag vor der Expertensendung. Der schwamm irgendwie komisch. Ja? Der sah unfassbar blass aus und der schwamm so ein bisschen eigenartig. Und ich habe den die ganze Zeit angeguckt. Und dann habe ich so gemerkt, irgendwas stimmt mit dem nicht. Dieses Irgendwas, das war so ein ganz eigenartiges Gefühl. Dann bin ich in seine Richtung geschwommen und wollte ihn fragen, ob es ihm gut geht. Ja? Und dann habe ich aber gemerkt, der konnte nicht mehr antworten. Und in dem Moment, wo ich eigentlich, und ich habe so ein bisschen wirklich 2 Sekunden überlegt, kannst du denn da jetzt einen fremden Menschen so ansprechen? Kannst du den vielleicht sogar an der Schulter packen? Also ich habe wirklich so ein Zögern gehabt, so 2 Atemzüge. Und ich wollte ihn dann an der Schulter packen, weil ich gemerkt habe, der geht unter. Mhm. Ganz leise, ganz still. Er ist einfach untergegangen. Ich war vielleicht 20 Zentimeter entfernt, also mit der ausgestreckten Hand, ja, und habe dann wirklich wie in so einem Film gesehen, wie er da in diesem grünen Teufelssee da untergegangen ist. Habe dann um Hilfe gerufen, also habe gesagt, hier ist jemand, der ertrinkt. Mhm. Und da sind dann auch wirklich viele gekommen und sind ins Wasser gesprungen. Und wir haben ihn nicht, erstens nicht retten können, er ist untergegangen. Wir haben ihn nicht gefunden, obwohl wir unmittelbar da waren. Irgendjemand hat die Feuerwehr gerufen, Polizei, Hubschrauber, Taucher. Das ging ratzfatz, das ist ja auch DLRG. Aber er konnte von Tauchern nach einer Viertelstunde wirklich nur noch tot geborgen werden. Und was ich auch irre schwer fand, das ist dann auch eine Frage an unseren Experten vielleicht, ich konnte ja nicht beschreiben, wo ich eigentlich das gesehen habe, weil das ist so ein See, ja, 10 Meter, sind es 15 Meter bis zum Ufer. Das fand ich total schwer. Und dann auch so dieses Gefühl, hätte ich doch nur schneller reagiert, hätte ich den doch bloß angepackt. Weiß ich gar nicht.
Andere haben zu mir gesagt,
ist es überhaupt richtig, ja?
Wenn du ihn angepackt
hättest. Das sind so ganz viele Sachen, die mich beschäftigt haben. Und da bin ich natürlich glücklich, dass wir heute Herrn Köhler hier bei uns haben.
Lieber Herr Köhler, vielleicht die erste Frage, es ist natürlich eine unfassbar dramatische Geschichte. Ja. Woran erkenne ich denn überhaupt, weil Natascha hatte ja auch erst ein paar Bedenken, was ist da jetzt los mit demjenigen? Woran erkenne ich überhaupt, dass jemand ertrinkt?
Na, einmal war es natürlich die Gesichtsfarbe, dass wenn die Leute halt schwächer werden oder auch so Schocksymptomatiken haben, dann ist ja typisches Schocksymptom ist ja Blässe. Das kann aber auch sein, dass die dann hektisch um sich schlagen, weil sie irgendwo hängen geblieben sind. Man weiß eben auch nicht, was so unter Wasser alles ist. Da sieht man ja viele Sachen dann auch nicht. Also es ist ganz, ganz vielseitig, wie die Leute darauf reagieren können. Aber auch hier, um es nochmal zu sagen, in der Ersten Hilfe ist der Eigenschutz das Wichtigste überhaupt. Selber zu sehen, dass man sich nicht in Gefahr begibt. Und hier war es genau richtig, die Person nicht versuchen anzufassen, weil vielleicht wäre das der Reiz gewesen, der die Person veranlasst hätte, selber zuzugreifen. Und ob die dann nochmal loslässt und wenn die Person dann auch noch größer und schwerer ist, dann ist es mir auch nicht möglich, diesen Griff dann vielleicht zu lösen. Deswegen, solange man nicht über die Fertigkeiten und Fähigkeiten eines Rettungsschwimmers, einer Rettungsschwimmerin verfügt, sollte man auf andere Mittel, und die waren vollkommen richtig beschrieben, zurückgreifen, nämlich auf sich aufmerksam machen. Die Orientierung, die man selber nicht hat, müssen andere dann machen. Also, dass ich auf mich aufmerksam mache, mit den Händen winke und sage, hier geht jemand unter, sodass jemand anders sagen kann. An der und der Stelle hat die Dame da auf sich aufmerksam gemacht. Und ansonsten wäre es halt so, wenn ich das von außen wahrnehme, niemals in fremde oder mir nicht bekannte Gewässer reingehen, weil ich selber nicht weiß, wie sind die Strömungsverhältnisse. Wie tief ist es da? Wird es kalt? Was sind dort für Unterwasserpflanzen? Liegt da irgendwelcher Geröll, Schrott oder was auch immer? Und da kann ich mich selber schon massiv in Lebensgefahr begeben, sondern da geht es dann darum, Rettungsmittel anzureichen, also was man so kennt, so den Rettungsring, die Rettungsstange, die Leiter und dann den Notruf abzusetzen und so schnell wie möglich versuchen, da zu bleiben, wo ich die Person als letztes gesehen habe.
Ich kann mir vorstellen, dass das Erlebnis auch ziemlich schwierig ist zu verarbeiten. Ich weiß nicht, wie es dir ging danach, Natascha, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so einfach
war. Es nicht. Ich habe das zu tun gehabt und bin dann auch professionell begleitet worden.
Ist das auch die Empfehlung, die Sie geben würden, Herr Köhler?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall professionellen Rat zu holen?
Ja, also wenn man auch in der Ersten-Hilfe-Situation war und man merkt, dass es für einen selber traumatisch, weil man Flashbacks hat, weil man nicht mehr schlafen kann, weil man Abträume hat, Schweißausbrüche, dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Und das gibt es in allen möglichen Varianten, kirchlich, staatlich, privat, online, telefonisch, persönlich, da kann jeder was raussuchen. Auch beim Roten Kreuz heißt es psychosoziale Notfallversorgung. Da kann und soll sich jeder Hilfe suchen. Na klar.
Ich habe letztens mit einer Freundin zusammen einen Film geschaut und wir haben Pizza gegessen. Und sie hat dann ganz laut angefangen zu lachen und hat sich dann an dem Stück Pizza verschluckt. Hat dann sehr stark angefangen zu husten. Und was habe ich gemacht? Ich hau ihr erstmal auf den Rücken. Ist das richtig?
Vollkommen richtig, ja. Das, die erste
ich habe mal Reaktion, gehört, man soll das gar nicht mehr machen.
Doch, die erste Reaktion, die man in der Ersten Hilfe bei Verschlucken, also Verlegung der Atemwege machen soll, ist erstmal auf den Rücken klopfen. Das ist auch so eine Reaktion, die man ja auch zeigt, wenn sich jemand am Trinken verschluckt. Offiziell sind es dann 5 Rückenschläge, die man zwischen die Schulterblätter gibt. Und das hilft in den meisten Fällen auch schon, dass man das 2-3 Mal macht. Und dann kann die Person das dann entweder aushusten oder dann auch so wieder kontrollieren. Wenn es dann nicht funktionieren sollte, dass die Person dann sich also so verschluckt hat, dass sie auch gar keine Luft bekommt und nicht husten kann, dann würde man zu den Oberbauchkompressionen übergehen. Man kennt es unter Heimlichmanöver oder Heimlichhandgriff. Ja, als ganz grob, also sie suchen sich ihren Bauchnabel und den unteren Rand ihres Brustbeines und dort etwa in der Mitte legen sie eine Faust auf, nehmen die zweite Hand mit dazu und ziehen dann nach hinten oben. Das ist schwer zu erklären, aber das ist auch eine Technik, die man dann 5-mal durchführen würde und dann versucht man damit, den Gegenstand aus dem Luftröhrenbereich wieder rauszubekommen.
Der Noah hat uns angerufen.
Also einmal bin ich Fahrrad gefahren, dann ist vor mir jemand gefahren mit einem Lastenrad, halt mit 2 Kindern vorne drin und ist halt so auf einer Kreuzung umgekippt mit beiden Kindern drin. Ich habe mich mega erschrocken, bin sofort angehalten, habe mein Fahrrad abgestellt und habe versucht, die Person anzusprechen. Also der Mann war tatsächlich bewusstlos, die Kinder haben halt geweint, also die waren vollkommen im Schockmoment. Und dann kamen ganz viele andere Leute auch und haben sich gekümmert. Und dann war zufälligerweise eine Kollegin von mir auch da. Die hat dann so die Rolle übernommen von wegen, hier du rufst den Krankenwagen. Du kümmer dich bitte um die Kinder, du kümmer dich um den Mann und dann ist das alles recht gut gelaufen. Die war da echt sehr klar und dann habe ich mit ihr auch nochmal drüber geredet und meinte so, ey, mich hat das voll schockiert und ich wusste nicht wirklich, was ich machen soll, aber ich wollte irgendwie helfen. Und sie meinte so, ach ja, ich habe sowas schon so oft erlebt, leider, und ich weiß da mittlerweile, was zu tun ist.
Ich bin immer wieder überrascht, wie tough doch manche Leute sind und einfach in Aktion gehen, während andere sich da ein bisschen zurücknehmen. Aber es ist toll, dass das so funktioniert. Hat,
wichtig
oder?
Ist das Zusammenspiel, genau. Wenn ich jemanden habe, der das gerne übernimmt, gemeinsam sind wir stark und dann verteilt der oder in dem Falle diejenige dann einfach die Aufgaben. Wichtig ist das Ziel, ja? Nicht wer das macht, sondern wir haben alle das Ziel, dass die Person oder in dem Fall die drei Personen das so gut wie möglich überstehen und dann arbeiten wir da zusammen, ziehen an einem Strang, perfekt, super.
Und einer muss den Hut aufhaben und das so ein bisschen organisieren.
Und das ergibt sich.
Ja. Das war so eine emotionale Sendung, oder Herr Köhler?
Auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank an alle, die ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit uns geteilt haben. Wir haben über ganz viel gesprochen, über Badeunfälle, Anzeichen für Schlaganfälle. Da war auch wichtig, beim Schlaganfall Notruf wählen, aufrecht hinsetzen, was Wärmendes geben, eine Decke, einen Pullover.
Und versuchen Sie einfach immer darauf zu achten, was die Person auch möchte, die Schonhaltung. Wenn die Person sagt, so ist es am besten, dann bleibt es dabei. Dann gehe ich da nicht dazwischen als Ersthelfer. Warum denn? Die Person weiß schon selber, wie es ihr am besten passt.
Und jetzt wollte ich gerade noch sagen, ich habe die drei A's gelernt. Da haben Sie zu mir gesagt gehabt, das ist wie in der Disco. Ansprechen.
Ansehen.
Ansehen. Anfassen. Yvonne hat uns gerade noch eine Frage gestellt, ob die Anzeichen bei Frauen bei Herzinfarkt andere sind.
Es kann sein, dass es bei Frauen andere Symptomatiken gibt. Es muss nicht, aber es kann sein. Also klassische Symptomatiken bei Frauen, wenn es abweicht, sind dann zum Beispiel Kopfschmerzen, Schulternackenschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Unterleibsschmerzen, aber auch Kieferschmerzen. Aber was dem Herzinfarkt gemein ist, bei Männern und bei Frauen ist halt auch eine Schwäche. Das heißt, diese Leute sind nicht mehr in der Lage, das, was sie gerade getan haben, weiterzuführen. Und eine allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Mhm. Und auch hier dann lieber immer noch mal einen Notruf absetzen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
Und Renate aus Johannisthal hatte noch einen schönen Appell für uns. Denn, und das sagen Sie auch, man kann eigentlich bei der Ersten Hilfe nichts falsch machen.
Richtig.
Außer man tut nichts.
Also alle sollten einfach ein bisschen empathisch sein und auf so eine Situation eingehen können oder zumindest wollen auch. Ne? Helfen wollen, das ist schon mal das Wichtigste.
Helfen wollen ist das Wichtigste. Ist ein schönes Schlusswort. Die Experten heute zum Thema Lebensretter im Notfall wissen, was zu tun ist. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören, für Ihre Fragen, für Ihre Erfahrungen. Und sagen bis zum nächsten Mal.
Das war der RBB 888 Podcast Die Experten.